Kapitel 1. Reinkommen sieht leichter aus, als es ist. Stell dir eine Halle vor. 5000 Stück, sauber gestapelt, bis unter die Decke. Und kein einziges davon lässt sich verkaufen. Ein paar Monate vorher sah noch alles perfekt aus. Das Muster lag auf dem Tisch, tadellos. Der Preis war ein Traum. Die Kalkulation ging auf den Cent auf. Der Deal fühlte sich an wie geschenktes Geld. Dann kam die Lieferung. Und ein winziges Detail war anders, als es sein sollte. Auf den ersten Blick nichts Dramatisches, eine Kleinigkeit. Nur eben eine Kleinigkeit, die das Produkt unverkäuflich macht. Aus 5000 Stück wurde ein sehr, sehr teurer Stapel Karton. In einer Halle, die jeden Monat Miete kostet.
Mit diesem Moment rechnet am Anfang keiner. Durchleben muss ihn trotzdem fast jeder. Merk dir diese 5000 Stück. Wir kommen im Lauf dieses Audiobooks immer wieder auf sie zurück. Sie sind das, was passiert, wenn man dieses Geschäft unterschätzt. Und genau deshalb fangen wir hier an, bevor es um Produkte, Fabriken oder Margen geht. Denn von außen sieht Importieren lächerlich einfach aus. Produkt suchen, eine Fabrik anschreiben, Logo drauf, ein paar Wochen später bist du eine Marke. Günstig einkaufen, teuer verkaufen, wiederholen. Dieses Bild hält wunderbar, genau bis zu dem Moment, in dem zum ersten Mal etwas nicht nach Plan läuft. Und das wird passieren. Nicht vielleicht. Es wird passieren.
Wichtig ist der Grund dahinter. Importieren heißt nicht, dass du mehr Fehler machst als jemand in einem anderen Geschäft. Es heißt, dass deine Fehler teuer werden. Ein Tippfehler in einer Mail ist ärgerlich, mehr nicht. Dasselbe Missverständnis. Einmal produziert auf 5000 Stück. Das ist kein Schönheitsfehler mehr. Das ist eine Palette, die niemand kauft. Und dazu gibt es eine Regel, die fast unheimlich ist. Je später du einen Fehler bemerkst, desto teurer wird er. Am ersten Tag, im Entwurf, kostet er dich fast nichts. Im Muster kostet er ein bisschen. Auf dem Containerschiff, mitten auf dem Ozean, da kann er dich deine Existenz kosten. Und rückgängig machen kannst du dann gar nichts mehr. Jetzt das teuerste Missverständnis überhaupt. Fast jeder Anfänger glaubt, die Fabrik ist für das Produkt verantwortlich. Sie haben das Ding schließlich gebaut, also sollen sie gerade stehen. Klingt fair, ist aber falsch. In dem Moment, in dem du diese Ware importierst, bist du derjenige, der sie auf den Markt bringt. Und damit haftest du. Produktsicherheit, Mängel, Vorschriften, alles landet auf deinem Tisch, nicht auf dem der Fabrik. Die Fabrik produziert, du trägst die Verantwortung. Das juristische Kleingedruckte dazu mit allen Paragraphen würde hier den Rahmen sprengen. Und vorgelesen bringt es dich nur um den Schlaf. Dafür ist das Buch da. Für hier reicht der eine Satz. Die Verantwortung liegt bei dir.
Zweiter Mythos, und der ist mein Favorit. Eine gute Fabrik liefert automatisch ein gutes Produkt. Weit gefehlt. Qualität ist kein Zufall. Sie ist ein System. Aus klaren Vorgaben, eindeutiger Kommunikation und Kontrolle. Nimm davon nur ein Stück weg und du hast Spielraum gelassen. Und Spielraum wird in einer Fabrik immer genutzt. Nicht aus böser Absicht. Einfach, weil jemand entscheiden muss und du gerade nicht im Raum bist. Womit wir bei dem Wort wären, das hier für die meisten grauen Haare sorgt. Kommunikation. Ich zeige es dir an einem winzigen Beispiel. Du schreibst, können wir den Griff leicht anpassen? Antwort, no problem. Fühlt sich an wie ein Sieg, aber no problem kann zwei Dinge heißen. Entweder wir haben genau das gemacht, worum du gebeten hast, oder wir haben etwas geändert, das wir für besser hielten. Und beide Antworten klingen exakt gleich. Dieselbe höfliche, emotionslose Ruhe am anderen Ende der Leitung. Welche Version du wirklich bekommen hast, erfährst du erst, wenn die Kartons im Lager stehen und du den ersten aufmachst. Das Problem lag nie in dem, was gesagt wurde. Es lag darin, wie es verstanden wurde.
Und die ganze Zeit im Hintergrund läuft die Uhr. Die meisten Kalkulationen drehen sich um Einkaufspreis und Marge und behandeln Zeit, als wäre sie umsonst. Ist sie nicht. Jede Rückfrage, jede Korrektur, jede Verzögerung bindet dein Geld. Es liegt irgendwo fest und tut nichts. Zeit ist der teuerste Posten im ganzen Geschäft. Du siehst sie nur nie auf der Rechnung.
Bleibt der wichtigste Gedanke aus diesem Kapitel. Fehler sind kein Notfall. Sie gehören zum System. Die Frage ist nie, ob etwas schief geht, sondern wann und wie gut du darauf vorbereitet bist. Das ist übrigens kein Pessimismus. Das ist eine Wettervorhersage. Wer mit Problemen plant, statt sie zu verdrängen, arbeitet plötzlich sehr viel näher an der Realität und steht seltener in einer Halle voller unverkäuflicher Ware. Und warum scheitern die meisten trotzdem?
Nicht, weil das Geschäft schwer ist, sondern aus einer Handvoll Gründen, die peinlich vorhersehbar sind. Die gehen wir uns jetzt der Reihe nach an. Kapitel 2. Warum die meisten scheitern. Klären wir eines gleich vorweg. Die meisten scheitern nicht am Importieren. Sie scheitern daran, dass sie am falschen Hebel ziehen. Wieder und wieder, mit großer Überzeugung. Der erste Fehler. Fast jeder startet beim Produkt. Welches verkauft sich? Welche Nische ist heiß? Wo ist die Lücke? Fühlt sich klug an. Es ist der erste strategische Irrtum. Denn ein gutes Produkt ist kein Vorteil. Es ist nur die Eintrittskarte. Das eigentliche Spiel beginnt danach. Einkauf, Qualität, Kommunikation, Logistik, Positionierung. Das Produkt ist der sichtbarste Hebel, aber der mit der geringsten Wirkung. Denn ein Produkt lässt sich jederzeit kopieren. Der echte Vorsprung entsteht dahinter. Im Einkauf, in der Qualität, in der Positionierung. Nur steckt fast jeder seine ganze Energie ins Produkt und kaum etwas in den Rest. Der zweite Fehler, die Kalkulation. Oh, die Kalkulation. Am Anfang sieht jede Rechnung schön aus. Einkaufspreis, Versand, ein Aufschlag, fertig ist die Marge. Was leise fehlt, ist alles Unangenehme. Ausschuss, Nacharbeit, Verzögerungen, die den Cashflow auffressen. Marketing, das sich nicht planen lässt. Preisdruck von der Konkurrenz. Die Rechnung ist selten komplett falsch. Sie ist nur optimistisch. Und Optimismus trägt in diesem Geschäft kein Gewicht. Der dritte Fehler. Qualität wird vorausgesetzt statt gesteuert. Man erklärt es einmal sauber und hofft, die Fabrik macht den Rest richtig. Bequem und falsch. Ohne Vorgaben, ohne Kontrolle, ohne Rückmeldung bekommst du keinen Standard. Du bekommst eine Interpretation. Qualität ist nicht der Anfang, sie ist das Ergebnis von Kontrolle. Der vierte Fehler, und der ist der teuerste. Probleme werden zu spät erkannt. Erinnerst du dich an die 5000 Stück im Lager? Genau das ist da passiert. Ein kleines Detail in der Produktion früh bemerkt, ist billig zu beheben. Am Hafen ist dasselbe Detail schon ein Logistikproblem. Ein paar Wochen später ein finanzielles. Die meisten verlassen sich viel zu lange auf das Prinzip Hoffnung. Und wenn der Fehler dann auffällt, kostet die Korrektur nicht mehr das Einfache, sondern das Zehnfache. Der fünfte Fehler. Alles auf eine Karte. Ein Produkt, eine Bestellung, der ganze Einsatz auf einmal. Sieht effizient aus, ist in Wahrheit brandgefährlich. Geht eine einzige Sache schief, hast du keinen Spielraum mehr zu reagieren. Die Erfahrenen setzen nicht alles auf eine Wette. Sie denken in Szenarien und planen die Abweichung ein, bevor sie kommt. Und hier ist die eigentliche Erkenntnis. Es ist fast nie der eine große dramatische Fehler, an dem ein Projekt stirbt. Es ist ein Haufen kleiner, die sich gegenseitig verstärken. Falscher Fokus, zu viel Optimismus, keine Kontrolle. Und instabile Systeme brechen nicht sofort. Sie funktionieren, bis sie es nicht mehr tun. Der Unterschied liegt fast nie im Wissen. Er liegt in der Umsetzung unter echten Bedingungen. Und die ist, praktischerweise, der Rest dieses Audiobooks. Als nächstes kommt die erste echte Weggabelung. Zwei Wege, die auf den ersten Blick gleich aussehen und unterschiedlicher nicht sein könnten. Kapitel 3. Handelsware gegen Private Label. Es gibt zwei grundlegende Wege, in diesem Geschäft Geld zu verdienen. Handelsware und Private Label. Gleiches Ziel. Ein Ding einkaufen, teurer verkaufen. Darunter aber zwei völlig verschiedene Welten. Und wer den Unterschied nicht versteht, keine Sorge, spätestens dein Kontostand erklärt ihn dir. Fangen wir mit dem Einfachen an. Handelsware. Das sind fertige Produkte, die du einkaufst und weiterverkaufst. Im Grunde so, wie sie sind. Der große Reiz ist Tempo. Keine Entwicklung, keine Designfragen, kein endloses Hin und Her mit einer Fabrik. Das Produkt existiert schon. Du steigst direkt beim Verkaufen ein. Und dann kommt der Haken. Leise, aber zuverlässig. Kaum Differenzierung, hoher Preisdruck, komplette Austauschbarkeit. Wenn 5 Händler exakt dasselbe anbieten, entscheidet am Ende der Preis. Und Preiskampf ist keine Strategie, er ist langsames Ausbluten. Handelsware ist ein großartiger Einstieg, aber nur selten ein Ort zum Bleiben. Jetzt das andere, Private Label. Das heißt, du nimmst ein bestehendes Produkt und machst es zu deinem. Manchmal nur mit Logo und Verpackung, manchmal mit echten Anpassungen. Das Zauberwort ist Kontrolle. Du entscheidest, wie es aussieht, wie es positioniert ist, wie es wahrgenommen wird. Das schafft Differenzierung. Und Differenzierung ist die Grundlage für eine stabile Marge. Aber Kontrolle gibt es nicht umsonst. Mehr Abstimmung, längere Entwicklung, mehr gebundenes Kapital. Ein einziges falsch definiertes Detail und die ganze Produktion kippt. Und anders als bei Handelsware gibt es kein Referenzprodukt, das dich auffängt. Den ganzen Unterschied kannst du auf ein einziges Wort eindampfen. Austauschbarkeit. Handelsware ist fast vollständig austauschbar. Fällst du weg, rückt der nächste nach und der Kunde merkt nicht einmal etwas. Private Label bricht das auf. Nicht komplett, aber genug, um aus dem reinen Preiskampf herauszukommen. Ein kurzer Mythos, weil wir gerade dabei sind. Handelsware ist sicher, Private Label ist riskant. Halbe Wahrheit. Handelsware, stabiler Prozess, dünne Marge. Private Label, mehr bewegliche Teile, viel mehr Luft nach oben. Die eigentliche Frage ist nicht Risiko gegen Sicherheit. Sie lautet, willst du ein Geschäft, das von Effizienz lebt oder eines, das von Differenzierung lebt?
In der Praxis starten die meisten mit Handelsware und rutschen mit der Zeit ins Private Label. Nicht aus Prinzip, aus Notwendigkeit. Handelsware ist reiner Handel. Private Label baut etwas Eigenes auf, eine Marke, einen Vermögenswert. Und für einen Vermögenswert bezahlt dich am Ende jemand. Für reinen Handel niemand. Aber egal welchen Weg du wählst, drei Dinge müssen zusammenpassen. Kapital, Zeit und deine Erwartung. Und die drei passen fast nie von allein zusammen.
Kapitel 4.
Kapital, Zeit und Erwartung. Drei Faktoren entscheiden, wie ein Importprojekt wirklich ausgeht. Kapital, Zeit und Erwartung. Einzeln ist jeder davon harmlos. Zusammen entscheiden sie, ob du stetig wächst oder früh wieder aufgibst. Und der Trick ist nicht, dass einer davon fehlt. Das Problem ist, dass sie nicht zueinander passen. Zu wenig Kapital bei zu hoher Erwartung. Zu wenig Zeit für ein zu großes Vorhaben. Fehlentscheidungen kommen selten aus einem schlechten Plan. Sie kommen aus einem wackeligen Fundament.
Kapital zuerst. Der Lieblingsfehler der Anfänger ist die Rechnung, die beim Produktpreis anfängt und beim Produktpreis aufhört. Dabei ist der Einkauf nur ein Ausschnitt. Du brauchst Geld für Muster, für Anpassungen, für Qualitätskontrolle, für Logistik, für Verzögerungen. Und dieses Geld ist oft über Monate gebunden, bevor auch nur ein Euro zurückkommt. Ein knapp kalkuliertes Budget funktioniert nur, wenn alles nach Plan läuft. Und wie oft das passiert, wissen wir inzwischen.
Dann die Zeit. Die meisten behandeln sie wie eine feste Größe. Produktion so lange, Versand so lange, danach beginnt der Verkauf. Verständlich. In der Praxis rutscht jeder einzelne Schritt. Und Verzögerungen addieren sich nicht nur. Sie schieben die ganze Kette nach hinten. Verpasst du eine Saison, ändert sich nicht ein Detail. Es ändert sich die komplette Rechnung.
Und dann der leise Faktor, die Erwartung. Denn deine Erwartung steuert im Stillen jede Entscheidung. Wer schnelle Ergebnisse erwartet, kürzt ab. Qualitätskontrolle wird gestrichen, Vorgaben bleiben halt fertig. Das Regulatorische verschiebt sich auf später. Kurzfristig sieht das effizient aus. Langfristig ist es genau die Ursache für den Schaden, der später kommt. Und jetzt schau, wie die drei zusammenspielen. Wenig Kapital erhöht den Druck auf schnelle Ergebnisse. Der Druck schiebt dich in übereilte Entscheidungen. Und die Erwartung bleibt die ganze Zeit stur hoch. Am Ende ist es kein einzelner Fehler. Es ist eine Kette. Jedes Glied unter Druck getroffen.
Und hier sehen es vielen falsch herum. Realistisch zu planen ist kein Handicap. Es ist der Vorteil. Genug Kapital, ehrliche Zeitpuffer, Erwartungen, mit denen du wirklich leben kannst. Das macht dich nicht langsamer. Es macht dich stabil. Realismus ist hier kein Pessimismus. Es ist einfach Planung, die funktioniert. Letzter Halt in den Grundlagen. Die Geschäftsmodelle selbst einmal nebeneinander gelegt.
Kapitel 5.
Geschäftsmodelle auf einen Blick. Legen wir die Modelle nebeneinander. Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus. Produkt kaufen, Produkt verkaufen. Unter der Haube sind es verschiedene Sportarten, die sich zufällig ein Stadion teilen. Und wer sein Modell nach Bauchgefühl wählt statt nach Plan, zahlt drauf. Meist mit einer Marge, die am Ende viel dünner ausfällt als gedacht.
Modell 1. Der Handel. Du kaufst bestehende Produkte und verkaufst sie weiter. Dein Wert liegt in Einkauf, Logistik und Vertrieb, nicht im Produkt selbst.
Der Vorteil ist Tempo und für den Einstieg ist das wirklich gut. Der Nachteil? Du bist der Konkurrenz schutzlos ausgeliefert, weil dasselbe Produkt auch bei anderen liegt. Es gibt nichts zu verteidigen. Jemand ist 2 Euro billiger und kein noch so schönes Branding rettet dich.
Modell 2. Private Label.
Du baust auf einem bestehenden Produkt auf und fügst dein eigenes hinzu. Branding, Verpackung, funktionale Anpassungen. Jetzt kannst du Preis, Positionierung und Wahrnehmung wirklich gestalten. Du bist nicht mehr nur Händler, du beginnst eine Marke zu bauen. Dafür steigt der Aufwand spürbar und jede Fehlentscheidung kostet mehr. Das ist kein Wiederverkauf mit Logo, das ist eine strategische Entscheidung.
Modell 3.
Die Eigenentwicklung, ODM, OEM-Terrain. Hier wird das Produkt nicht angepasst, sondern von Grund auf entworfen. Die Fabrik baut nach deiner Vorgabe. Die Belohnung ist maximale Differenzierung. Dein Produkt ist mit nichts direkt vergleichbar, also fällt der Preisdruck weg. Der Preis dafür ist Komplexität, und zwar reichlich. Entwicklung, Tests, Validierung, alles größer. Das braucht Erfahrung, Kapital und Geduld. Wer ohne Fundament einsteigt, spielt nicht im großen Spiel mit. Der schafft es nicht mal auf die Ersatzbank. Der bleibt gleich in der Kabine. Und im echten Leben mischt sich das ohnehin. Man startet mit Handelsware, entwickelt die ersten eigenen Produkte und wächst langsam in die Eigenentwicklung hinein. Selten geplant, meist erzwungen, weil der reine Handel irgendwann an seine Grenzen stößt. Und hier ist der wichtigste Satz des Kapitels. Es gibt kein objektiv bestes Modell. Jedes hat seinen Platz, je nach Kapital, Erfahrung und Zeithorizont. Die Probleme kommen nicht aus der Wahl des Modells, sie kommen aus der falschen Erwartung an das Modell. Der Handel scheitert, wenn du Differenzierung von ihm erwartest. Private Label scheitert, wenn du es wie reinen Handel betreibst. Das Modell setzt die Spielregeln. Ignorierst du sie, verlierst du, egal welches du gewählt hast. Damit steht das Fundament, die ganze Karte. Du weißt jetzt, warum dieses Geschäft die Leute erdet, warum die meisten scheitern und welche Wege du überhaupt hast. Was du in der Hand hältst, ist die Karte. Der Rest dieses Audiobooks ist das Gelände. Und weil das hier ein Audiobook ist, eine faire Ansage, die Tabellen, die Checklisten und das juristische Kleingedruckte funktionieren vorgelesen nicht. Die findest du im Buch. Was du hören sollst, bekommst du hier. Als nächstes kommen wir zu dem Teil, in dem jeder glaubt, gut zu sein. Die Produktwahl. Kleiner Spoiler, die meisten Produkte, in die sich Leute verlieben, sind keine guten Produkte. Warum das so ist, hörst du in Teil 2.